Bitte schlagt mit mir auf das Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Markus Kapitel 2. Ich lese die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr, auch über den Sabbat. Gottes Wort. Amen. In der vierten und vorletzten Konfliktgeschichte, in diesem Anfang des Markus-Evangeliums, spitzt sich der Streit zwischen den Pharisäern und Jesus immer mehr zu. Der Evangelist Markus zeigt uns ganz klar, hier geht es um zwei verschiedene Religionen, könnte man schon fast sagen, die ganz ähnlich aussehen, aber unvereinbar sind, so wie neuer Wein in alten Schläuchen. Wie geht Jesus mit diesem sich zuspitzenden religiösen Konflikt um? Jesus ist nicht tolerant. Jesus ist nicht tolerant. Er sagt nicht: Ah, ihr Pharisäer, ihr glaubt ja auch an Gott und ihr meint es ja auch ernst. Hey, kommt in meine Arme, wir ziehen am gleichen Strang. Nein, Jesus ist nicht tolerant, ganz im Gegenteil. Und warum er nicht tolerant ist und was die Gefahr von Toleranz, von falschen Glaubensansichten ist, das sehen wir hier. Falsche Lehre bringt immer Leid und Elend über Menschen. Falsche Lehre verdreht das Gute, das Gott schafft, wirft es durcheinander und am Ende bürdet es Menschen Lasten auf, die untragbar sind, und versklavt sie unter Regelsysteme, die zu nichts führen, außer zu Selbstgerechtigkeit oder Verzweiflung. Der Grund für Jesus ganz klare Intoleranz ist, dass nur die Wahrheit frei macht. Der Grund für Jesus Intoleranz ist, dass es nur einen Weg und eine Wahrheit und ein ewiges Leben gibt. Der Grund für Jesus Intoleranz ist, weil er Menschen liebt und nicht will, dass genau das passiert, was oft in anderen Glaubenssystemen passiert, dass sie im Elend landen, in Selbstgerechtigkeit, versklavt werden unter Regelsystemen und was auch immer. Denn das, was wir hier in dieser Geschichte lesen, ist nichts anderes als das. Ein falsches Judentum, das etwas Gutes, nämlich den Sabbat, genommen hat, ihn verdreht hat und so pervertiert hat, dass er zur untragbaren Last für jeden Israeliten geworden war. Das Gute, das Gott gab, wurde zum Horrortag. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst: Der Glaube an Jesus, der bringt so viele Regeln und Gebote und Einschränkungen mit sich, die belasten mich. Ich fühle mich auch so wie diese Leute am Sabbat. Am liebsten würde ich diese ganzen Regeln abschmeißen und leben wie die Welt. Ich möchte dir heute zeigen, dass dieses Gefühl verständlich, aber kein geistliches, sondern ein fleischliches ist. Denn Gottes Gebote sind für dich und nicht gegen dich. Und das wird mein erster Punkt sein in der Predigt. Gottes Gebote sind für dich. Sie sind nicht gegen dich. Als zweites möchte ich mit euch betrachten, wie Jesus diese religiöse Streitfrage angeht. Bloß weil Menschen denken, sie dienen Gott, heißt das überhaupt nichts. In den Sprüchen in Kapitel 21, Vers 2 lesen wir: Jeder Weg eines Mannes ist richtig in seinen eigenen Augen. Es ist mir bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen denken, das, was sie tun, stimmt. Fühlt sich richtig an. In christlichen Kreisen würde man sagen, sie finden offene Türen oder haben ein gutes Gewissen. Auch Leute mit vollkommen unterschiedlichen Einstellungen. Wir müssen verstehen, in der Frage, wie wir Gott dienen und ihn anbeten sollen, gibt es viele, viele falsche Wege, die ganz ähnlich aussehen wie die Wahrheit, wie auch diese Pharisäer das gehabt hatten. Die Frage, wie wir ein rechtschaffenes Leben vor Gott führen, können wir nicht unserem Gefühl überlassen, sondern wir brauchen einen besseren Maßstab, und dieser ist Gottes Wort. Deswegen wird mein zweiter Punkt sein: Wer falschen von richtigem Gottesdienst unterscheiden will, der muss Gottes Wort studieren. Kein Gefühl, keine Sensibilität, fühlt sich richtig an, offene Türen, alles gut und schön. Aber wenn du den richtigen vom falschen Gottesdienst unterscheiden willst, dann musst du Gottes Wort studieren. Also, lasst uns gemeinsam eintauchen in diesen Text. Was ist das Setting? Was passiert? Es begab sich in Vers 23, dass er, also Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Und da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Vielleicht seid ihr Kinder schon mal mit euren Eltern durch die Weinberge spazieren gegangen im Herbst, wenn die ganzen Trauben schon richtig schön blau sind und reif, und habt gefragt: Ah, darf ich mal was kosten, darf ich mal was abmachen? Und vielleicht haben eure Eltern gesagt: Nein, das darf man nicht, wir können doch jetzt hier nicht wandern und dann dort die Trauben abpflücken, die gehören doch dem Winzer. Tja, wärt ihr vor 2000 Jahren in Israel geboren worden, dann hättet ihr das gedurft. Es gab im Gesetz des Mose das ausdrückliche Erlaubnis: Wenn man irgendwo lang gegangen ist, dann durfte man sich so viel mitnehmen von Getreide oder Weintrauben, wie man wollte. Das Gebot findet man in 5. Mose 23, Vers 25: Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten gehst, dann darfst du Ähren mit der Hand abpflücken, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten bringen. Also man soll nicht gleich gehen, das halbe Feld abernten, aber sowas mitnehmen durfte man schon. Das war ein ganz, ganz freundliches Gebot von Gott. Damit beschützt er Wanderer, arme Leute. Ja, es war eines von diesen Geboten, wo Gott sich so gnädig und freundlich zeigt gegenüber den Schwächsten. Also nicht mit Eimern und Schüsseln, aber man durfte mal eine Handvoll mitnehmen oder so viel man eben wollte. Das war nicht das Problem, dass die da Ähren abstreiften von einem fremden Feld und anfingen, denn das Getreide zu essen. Das Problem war, dass sie es an einem besonderen Tag taten, nämlich dem Sabbat. Der Sabbat ist der heilige Tag des Volkes Gottes. Der 7. Tag im Judentum und der 1. Tag der Woche im Christentum. Im Judentum war das der 7. Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und es musste an diesem Tag alle Arbeit ruhen. Die jüdische Religion, müsst ihr verstehen, hatte zu anderen Religionen, die um sie herum waren, zwei große Unterscheidungsmerkmale. Das erste war die Beschneidung und das zweite war der Sabbat. Der Sabbat war aus einem wichtigen Grund besonders. Es war relativ normal, dass Religionen heilige Orte hatten. Tempel, Flüsse, Versammlungsplätze, was auch immer. Es war auch relativ normal, dass Religionen heilige Menschen hatten. Zum Beispiel den Pharao, der als Gott angebetet wurde, oder den Cäsar. Ungewöhnlich war jedoch, was die Juden hatten, nämlich eine heilige Zeit. Eine Zeit, die sie heiligten. Einen Tag in der Woche, der abgesondert war für Gott. Das Verbot, am Sabbat zu arbeiten und den Sabbattag zu einem besonderen Tag zu machen, finden wir in den 10 Geboten. Das 4. und längste Gebot sagt Folgendes. 2. Mose, Kapitel 20, Abvers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Ruhetag war nicht nur Erholungstag, sondern ein Tag, der von Gott einen besonderen Segen bekommen hatte und der für den Herrn, deinen Gott, wie es da heißt, gehalten werden sollte. Es war Gottes Geschenk an den hart arbeitenden Menschen, aber auch ein besonderer Tag, den Gott sich für die Beziehungspflege mit seinem Volk vorenthielt. Und das galt sogar für Fremde, das galt für Sklaven und das galt für die Tiere. Ihr müsst verstehen, dass so ein Gebot gar nicht einfach war für die Menschen damals zu halten. Ja? Also wenn jemand ein Geschäft hatte oder eine Arbeit, dann bedeutete das für den, dass er einen ganzen Arbeitstag verlor. Musste ja nicht selber arbeiten, aber dass selbst der Knecht und der Ochse nichts tun konnte, das war für viele Israeliten einfach Verlust von Geld. Ja? Da ging ihnen ein ganzer Arbeitstag flöten. Ich meine, sie hätten schon geruht, aber den Knecht ruhen lassen, das Vieh ruhen lassen, diese ganzen anderen ruhen lassen, das war nicht so einfach. Nicht wenige Israeliten fanden kreative und durchaus spitzfindige Wege, um das Sabbatgebot zu umgehen und an diesem Tag zu arbeiten. Der Knecht wurde dann eben mit einem Sack auf dem Rücken zum Nachbarn geschickt, das wurde dann Erholungsreise genannt, ja. Oder die Magd wurde eben gebeten, nicht als Arbeit Hühner zu füttern, sondern als Hobby. Denn was heißt schon nicht arbeiten? Ja? Das kann man ja auch alles als Hobby machen. Das war das Problem. Ja? Und die Pharisäer waren jetzt nun eine Gruppe von Juden, die Gott ganz besonders treu dienen wollten. Und die wollten diese Art von Spitzfindigkeiten zuvorkommen und haben über die Jahrhunderte Regeln erlassen, die jede Art von Spitzfindigkeit ausmerzen sollte. Sie versuchten Regeln um das Sabbatgebot wie so eine Mauer zu bauen, dass niemand, wirklich niemand mit jeglicher Spitzfindigkeit an diesem Tag Arbeit tun konnte. Sie legten Hand an Gottes Gebot, aber dadurch zerstörten sie es. Ich will euch mal erzählen, was man am Sabbat damals in Israel alles nicht tun durfte, weil es als Arbeit galt. Zum Beispiel, man durfte mit einer Nadel nur einen Stich tun. Zwei Stiche galten als Nähen und Nähen galt als Arbeit. Man durfte nichts tragen, was schwerer war als eine getrocknete Feige. Wer ein Ohrring trug, trug und arbeitete. Man durfte auch keine Kinder am Sabbat tragen, keine Kranken, keine Tiere, die in eine Grube gefallen waren. Man durfte am Sabbat nur einen einzigen Buchstaben schreiben. Nicht mehr. Alles andere war schriftliche Arbeit. Man durfte keine Knoten binden, man durfte keine Knoten auflösen. Eine ausgekugelte Schulter durfte nicht wieder eingerenkt werden. Es gab sogar Regeln dafür, was jemand tun musste, der quasi bei Sonnenaufgang etwas trug und dann kam die Sonne, der Sabbat begann und er trug das Ding schon in der Hand. Selbst dafür gab es Regeln. Man durfte nur 1999 Schritte gehen, ab 2000 galt es als Reisen und ihr kennt vielleicht die berühmte Geschichte, die Frage, ja, was ist denn mit einem Juden, der auf dem Meer ist, auf einem Schiff? Ja, das Schiff hält am Sabbat nicht an. Das segelt. Wenn der Wind weht, dann segelt das länger als 2000 Schritte. Dann haben die Rabbiner gesagt, ja gut, in so einem Fall ist das eine Ausnahme. Wenn man auf dem Wasser sich bewegt, dann ist es kein Reisen. Und was tat ein schlauer Rabbiner? Er füllte einen Schlauch voll mit Wasser, packte ihn auf seinen Esel und ritt damit am Sabbat durch die Lande, denn er reiste ja auf Wasser. Also ihr seht, einerseits diese Spitzfindigkeit, andererseits das, der Versuch, das irgendwie einzugrenzen. Und eine Sache, die auch wichtig war, man durfte am Sabbat keine Ähren abreißen, denn das galt als Ernten und Ernten war Arbeit. Und das ist das, was die Jünger Jesu taten. Was ich euch damit zeigen will, ist, wir mögen das witzig finden. Für die Menschen damals war das eine Last, eine echte Last. Das war der schrecklichste Tag der Woche. Ein Mensch, dem Gott egal war, der sah sich reguliert von tausend blöden Geboten. Ein Mensch, dem Gott nicht egal war, der konnte nicht mit gutem Gewissen durch diesen Tag gehen. Stellt euch mal vor, nichts tragen, was schwerer ist als eine Feige. Oder auch noch tausend andere Regeln, die nicht alle haltbar waren. Was war geschehen? Der Sabbattag, der für den Menschen gemacht worden war, als Geschenk Gottes, war zum schlimmsten Tag der Woche degeneriert, den kein Israel mit reinem Gewissen durchstehen konnte. Was Gott gut gemacht hatte, hatten die Pharisäer durch ihre Menschengebote zerstört und entstellt. Selbst dieses Gebot Gottes, dass die Jünger die Ähren abstreifen durften, Menschen auf Wanderschaft eben auch was essen konnten, auch das war nicht mehr möglich. Die Pharisäer kritisierten Jesus, dass er nicht ihre Sabbatgebote hält. Und Jesus kritisiert die Pharisäer, dass sie nicht Gottes Sabbatidee bewahrt haben. Und was war die Idee, als Gott am Anfang der Welt den Sabbat schuf? Nun, der gleiche Grund, warum er auch Nahrung und Sonnenschein und Früchte und Ehemann und Ehefrau schuf, um des Menschen willen. Genauso wie es nicht gut ist, für den Mann allein zu sein und Gott ihm deswegen eine Ehefrau schuf, ist es nicht gut für den Menschen, 7 Tage die Woche zu arbeiten, sondern einen Tag soll er ruhen und ihn Gott widmen. Mein erster Punkt war ja die Frage, dass Gottes Gebote für dich sind und nicht gegen dich. Und ich glaube, das ist etwas, worum sich diese Geschichte auch dreht. Jesus sagt, der Sabbat ist ein Gebot, was eigentlich für den Menschen war und Menschen haben ihn entstellt. Und ich möchte dich fragen, wie geht es dir, wenn du an Gottes Gebote denkst? Ist es für dich eine Last? Ist es für dich irgendwie etwas von außen, was du tragen musst, wogegen sich dein ganzes Inneres stellt? Was du sagst, das ist für mich so eine Last, dieses Liebe deinen Nächsten. Vergib deinem Geschwisterchen, was dich zum 100. Mal nervt. Neide nicht. Vergib deinen Feinden, gib deinen Besitz freimütig her. Versäume nicht die Versammlungen, sondern besuche den Gottesdienst. Ehre Vater und Mutter. Sind das Dinge, die dich einschränken, oder sind das Dinge, über die du jubelst? Wie David, wenn er im Psalm 119, Vers 97 sagt, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und im Vers 103, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Der Punkt ist folgender. Gottes Gebote sind dir nicht gegeben als Last. Last ist das, was Menschen machen. Last ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Gottes Gebote sind für dich und nicht gegen dich. Und du solltest jubeln wie David über Gottes Gesetz. Und ich möchte dir 3 Gründe geben, warum Gottes Gebote so gut sind und dich motivieren zu dieser Freude. Erstens, Gottes Gebote sind dein Schutz. Ich habe es als Kind gehasst, meinen Fahrradhelm zu tragen. Meine Eltern haben es trotzdem immer durchgesetzt, dass ich es tat. Es war uncool. Und letztens, als ich meinen Fahrradunfall hatte, war ich froh, meinen Helm aufgehabt zu haben. Gottlob habe ich ihn nicht gebraucht, aber er hätte Schlimmeres bewahren können. Die Helmpflicht ist nicht da, uns zu drangsalieren, sondern ist da, uns zu schützen. Beim Sabbatgebot ist das Gleiche. Gott hat extra gesagt, dass es auch für Knechte und Tiere gilt. Warum? Weil es ein Schutz ist für sie. Ein Schutz für sie. Auch sie sollen ruhen, auch sie sollen die Möglichkeit haben, mit dem Gott Israels einen Tag intensiv Gemeinschaft zu pflegen. Natürlich wird es da Leute gegeben haben, die gemurrt haben und gesagt haben, mir geht ein Arbeitstag flöten, aber das war nicht Gottes Idee. Gottes Idee war nicht, ich will dich einschränken, sondern Gottes Idee war, ich will dich freisetzen. Ich will dich freisetzen zu ruhen und anzubeten. Der zweite Grund, warum du jubeln solltest über Gottes Gebote, ist, Gottes Gebote sind dein Licht. Wir haben es heute schon im Gebet gebetet, dass der Psalmist sagt, sie sind ein Licht auf unserem Wege. Ich war mal bei einer Nachtwanderung unterwegs und wir haben einen Geocache gesucht und es war eigentlich vollkommen harmlos. Wir sind aber durch den Wald getapst, mitten durch den Wald, ne, teilweise, und ich hatte echt Angst. Komischerweise. Ich meine, ich wusste, wir sind total sicher, da sind keine Wildschweine und keine großen Gruben, aber allein der Fakt, dass es so finster war, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte und dass wir im Wald waren, nicht wussten, was kommt, das hat mir Angst gemacht. Wie dankbar wäre ich gewesen für ein Licht, das meine Füße erhält. Und genau das sind Gottes Gebote. Gottes Wort ist ja deswegen oft so kontrovers, weil es klare Antworten gibt, wie wir uns verhalten sollen. Es sagt, tu dies und lass jenes. Es zeigt Segenswege und Fluchorte auf. Es ist Gottes Richtschnur für richtiges und falsches Handeln. Sein Wort sind Leitplanken am Straßenrand. Und du kannst natürlich sagen, Leitplanken schränken mich ein. Aber das ist nicht der Punkt. Leitplanken bringen dich zum Ziel. Das ist der Punkt von Leitplanken. Dass du nicht abkommst vom Weg. Nimm wiederum das Sabbatgebot. Es zeigt uns, was Gott von uns fordert, nämlich einen Tag in der Woche besonders zu halten für ihn. Und es zeigt uns, was gut für uns ist, nämlich einen Tag der Ruhe für Gott zu nehmen. Die jüdische Kultur war die einzige mit so einem Konzept. Und dieses Konzept hat sich bewährt, das hat sich rumgesprochen, andere haben das übernommen und heute haben wir unser Wochenende und unseren arbeitsfreien Sonntag. Von wem? Von den Juden. Und wo hatten die es her? Von Gott. Das war eine gute Idee, die hat sich kein anderer ausgedacht, außer Gott es den Juden gegeben hat. Es war ein Licht auf ihrem Weg und was für ein Segen, dass wir dankbar sein können, dass wir einen arbeitsfreien Sonntag haben oder sogar ein Wochenende. Gottes Gebote sind gut für Menschen und sie sind ein Licht und zeigen uns, was gut für uns ist und sind ein Segen. Dritter Punkt, warum du über Gottes Gebote jubeln solltest. Gottes Gebote sind dir gegeben als Freude. Wie liebe ich dein Gesetz, sagt David. Wie süß ist es, wie Honig meinem Mund. Und ja, das ist vielleicht der schwierigste Punkt bei den Geboten Gottes. Martin Luther hat mal gesagt, Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Und Doktor werden ist ganz schön schwierig. Da muss man lange studieren. Da muss man viel investieren. Das hat man nicht am Anfang, den Doktorhut. Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Und ich glaube, das stimmt. Man muss erst Erfahrung manchmal machen mit Gott, mit seinen Geboten. Ich habe das selber erlebt als Kind meiner Eltern. Jetzt als Erwachsener sehe ich erst, wie weise viele Dinge waren, die sie mir verboten haben, die sie mir geboten haben. Heute bin ich dankbar dafür. Damals war es für mich Drangsal und Last. Heute bin ich dankbar, sehr, sehr dankbar für meine Eltern, dass sie das getan haben. Heute freue ich mich. Und diese Freude ist wichtig. Gott möchte, dass wir uns freuen an seinen Geboten. Ich gehe nochmal auf die Sabbatfrage ein. Der Prophet Jesaja zum Beispiel hat genau dieses Problem einmal angesprochen. Wir halten jetzt das Sabbatgebot und versuchen uns irgendwie spitzfindig rumrum zu schlängeln. Hört mal, was er den Israeliten ins Stammbuch schreibt. Jesaja 58, Vers 13. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst, und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du am Herrn deine Lust haben. Das war Gott wichtig. Ich will nicht, dass ihr das Sabbatgebot so griesgrämig und spitzfindig umgeht. Ich will, dass ihr Freude habt. Das ist mein Ziel mit euch. Ich will, dass ihr euch freut. Deswegen achte auf dein Herz, dass du die Gebote Gottes nicht nur ehrst und irgendwie missmutig als Pflichten betrachtest, sondern bitte Gott darum, dass er dir Freude schenkt. Das ist sein Ziel damit. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Sei dir bewusst, dass Gottes Gebote für dich sind und nicht gegen dich. Das hatten die Pharisäer vergessen und Jesu erinnerte sie wieder daran. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. An dieser Stelle möchte ich auf die Frage ganz kurz eingehen, was ist denn nun mit dem Sabbatgebot? Ich rede viel über das Sabbatgebot, Sabbatgebot, Sabbatgebot. Gilt es noch? Warum steht denn das in den 10 Geboten? Ist ja irgendwie so komisch. Ja, die anderen 9 machen total Sinn, kann man jedes unterschreiben, aber Sabbatgebot, ist es noch für heute? Gilt das noch für uns? Sollen wir das machen? 21. Jahrhundert, ist es überhaupt ein Gebot? Ich werde speziell zu den Versen 27, 28 das nächste Mal, also in 2 Wochen, eine spezielle Predigt machen und mich nur mit der Frage beschäftigen, was ist mit dem Sabbatgebot? Gilt es noch für uns? Ist es relevant? Stimmt es, was Jesus sagt? Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, auch noch heute. Da hängt ja viel, viel dran, die Rolle der 10 Gebote und überhaupt die Rolle des Alten Testaments. ganz, ganz viel, um was man da erklären muss. Deswegen klammer ich das heute mal aus und verschiebe das auf die nächste Predigt. Mein zweiter Punkt ist, wer falschen von richtigen Gottesdiensten unterscheiden will, muss Gottes Wort studieren. Das ist, was Jesus den Pharisäern zeigt. In Vers 25, spricht er zu ihnen: Habt ihr nie gelesen? Das muss den Pharisäern echt gestunken haben. Natürlich hatten die gelesen. Das waren Schriftgelehrte. Das waren Leute, die sich damit gebrüstet haben, die Bibel zu kennen. Und er sagt: Habt ihr nicht nie gelesen? Nie gelesen, ja? Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Warum erzählt Jesus das? Die Geschichte, auf die Jesus verweist, führt uns zurück in die Wüstenjahre des Königs Davids. Jesus war, wie ihr wisst, gesalbter König. Er war bereits von Samuel als König eingesetzt, aber ihm wurde der Thron verweigert. Wie Jesus selbst zog er mit einer kleinen Schar Getreuer umher, verfolgt vom regierenden Fürsten Saul. Und wie Jesus hatte er nichts, was sein eigen war, und ihn hungerte auf dieser Flucht vor dem König. Und da kam er in die Stadt Nob, wo die Stiftshütte zu dieser Zeit stand. Der Ort, an dem der Hohepriester diente, der zentrale Punkt der Religion der Juden. In dieser Stiftshütte stand ein goldener Tisch und auf diesem lagen zwei Reihen von jeweils 6 Fladen Brot. Das war das sogenannte Schaubrot. Dieses Schaubrot wurde einmal in der Woche ausgewechselt. Das alte Brot wurde von den Priestern aufgegessen und neues wurde gebacken und wieder auf den Brottisch gelegt. Diese Schaubrote symbolisierten die 12 Stämme Israels, die immer wieder erneuert vor den Herrn kommen mussten und verpflichtet waren, die Priesterschaft zu ernähren, so wie das Brot jede Woche die Priester nährte. Ja? Also es ist ein ganz großer Aspekt von Erneuerung drin. Wir müssen immer wieder erneuert werden und wir müssen die Priesterschaft ernähren und versorgen. Diese Brote durften nur von den Priestern gegessen werden. Doch David und seine Männer waren auf einer lebensgefährlichen Flucht und sie hatten nichts zu essen. Und da brach David das Gebot. David brach das Gebot. Aus Not. Und der Priester stimmte zu. Aus Not. Vielleicht wären sie verhungert, ich weiß es nicht, aber er brach das Gebot. Neben dem Fakt, dass sich Jesus hier implizit mit dem verfolgten König David identifiziert, ist sein Punkt folgender. Ihr Pharisäer, ihr rühmt euch Davids. Ihr verehrt ihn, aber er brach Gottes heiliges Gebot aus Hunger und Notwendigkeit. Aber mich kritisiert ihr? Ihr verehrt David, der dieses Gebot brach, weil er Hunger hatte, und dreht euch um und kritisiert mich, was ich hier tue mit meinen Jüngern. Ich hoffe, ihr versteht, dass Jesus hier nicht Davids Verhalten gutheißt oder irgendwie rechtfertigt und sagt, ja, man darf Gottes Gebote brechen, wenn halt die Not groß ist. Nein, das tut er nicht. Jesus ist kein Antinomist. Der geht nicht hin und sagt, ach, Sabbatgebot ist alles abgetan und das Gebot ist alles abgetan. Ganz und gar nicht. Er sagt nochmal ausdrücklich am Ende, Markus berichtet uns das, dass er zum Sabbatgebot steht. Aber Jesus zeigt den Pharisäern ihre Doppelmoral auf. David lasst ihr laufen und verehrt ihn als König über Israel, aber mich wollt ihr bald töten. Ich bin der Nachfahre Davids, der verheißene Davidsspross, und während David wirklich das Gesetz Gottes brach aus Hunger, tue ich nichts dergleichen. Ich breche nur eure Regeln. Und das zeigt deutlich, ihr achtet eure Menschengebote mehr als Gottes Gebote, sonst würdet ihr mich nicht verurteilen. Das ist der Punkt dieser Geschichte, die Jesus hier anführt. Und ich habe gesagt, meine Anwendung von dem, was Jesus hier sagt, ist, wenn du falschen von richtigem Gottesdienst unterscheiden willst, dann musst du das Wort Gottes studieren. Die Pharisäer kritisierten die Jünger Jesu, und das ist ja auch, was mit Jüngern heutzutage passiert. Die Welt, selbst die religiöse Welt, mäkelt an uns herum. Zu fromm, zu eng, zu dies, zu das, zu weit, ihr passt jenes nicht oder dieses nicht, wer kennt das nicht? Und es ist schön zu sehen, dass Jesus hier für seine Jünger eintritt. Sie müssen nichts tun, er kämpft für sie. Und das ist ja auch das, was er gesagt hat, was der Geist Gottes mit uns tun wird. Er wird für uns antworten. Und was wird dieser Geist tun? Was Jesus tat? Und was tat Jesus? Er hätte ja auch sagen können, hat er später gesagt, ich bin Herr über den Sabbat. Ich sage einfach, Leute, ihr habt Unrecht, der Sabbat, den habt ihr total verformt, ich stelle den Sabbat wieder her. Ich sag's und so ist es, aber das tut er nicht. Er verweist nicht auf seine eigene Autorität, sondern er verweist auf die Bibel, denn das ist sein Wort, das Jesus gesprochen hat schon vor Jahrhunderten, denn er ist das Wort des Vaters. Denn manche Kommentatoren sehen hier einen Konflikt, die sagen, ja gut, er sagt in Vers 28, er ist der Herr über den Sabbat, und hier bringt er eine ganz andere Quelle von Autorität mit ins Spiel. Warum tut er das? Das ist doch ein Widerspruch. Die Verse 27 und 28 werden von einigen Kommentatoren quasi als unauthentisch oder später hinzugefügt abgetan. Aber es ist kein Widerspruch. Jesus verweist einfach auf das, was er vorher schon gesagt hat, was vorher passiert ist, was vorher geschrieben wurde. Da ist kein Widerspruch, denn die Worte des Alten Testaments sind Jesu Worte. So wichtig ist das Alte Testament für jeden Menschen. Jesus argumentiert hier gegenüber den Pharisäern mit einer ganz wichtigen Frage: Habt ihr nie gelesen? Das ist seine Frage an die Pharisäer, warum sie so falsche Vorstellungen haben, was Gott angenehm ist. Habt ihr nie gelesen? Das ist nicht nur eine Frage an die Pharisäer, das ist auch eine Frage an uns. Hast du nie gelesen? Wir können uns nicht rausreden und sagen, ja Gott, wir wussten ja nicht, was du willst oder wussten nicht. Die Frage ist, hast du nie gelesen? Ich habe dir mein Wort gegeben, dort steht drin, was ich mag und was ich nicht mag und was ich liebe und was ich nicht liebe, wer ich bin. Die Frage, wie wollen wir leben, wie es dir gefällt, hier, hast du nie gelesen. Und ich möchte dich fragen, hast du gelesen? Heute Morgen oder gestern, letzte Woche? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das kommt aus Gottes Mund. So hoch schätzt Jesus Gottes Wort ein. Ist das deine Einstellung, wenn du Bibel liest? Oder gehst du vielleicht wie die Pharisäer ran und siehst es als eine akademische Aufgabe oder um irgendwo groß zu tun in der nächsten Predigt oder Bibelstunde? Oder siehst du es als ein Wort an, was dich nährt, was dir das gibt, was du zum Leben brauchst? Menschen pflegen ihren Körper, füttern ihn morgens, mittags, abends, die meisten zumindest. Aber wer füttert schon seinen Geist, wenigstens einmal am Tag, mit Gottes Wort? Vielleicht bist du aber auch wie Martha, die immer ganz geschäftig für den Herrn ist, tausend Dinge tut, ständig unterwegs ist für ihn, natürlich alles für ihn, und findest nie Zeit, zu Füßen zu sitzen wie Maria und ihm einfach mal zuzuhören, auf seine Worte zu hören. Dann lass dir heute gesagt sein, was Jesus zur eifrigen Martha sagte. Eines ist nötig. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hat dieses eine erwählt. Und das ist einfach dich hinsetzen und hören auf Gottes Wort. Vielleicht sagst du aber auch, Bibel lesen macht mir, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen Spaß. Lieber Freund, wenn es so ist, dann möchte ich dich vielleicht vergleichen mit einem Mensch, der dran gewöhnt ist, Chips und Cola zu essen, und zwar morgens, mittags und abends. Morgens, mittags, abends Chips und Cola. Wenn der irgendwann zum Doktor geht und der Doktor ihm sagt, jetzt hören Sie mal bitte auf, Chips und Cola zu essen und fang mal an, gesundes Schwarzbrot und klares Wasser zu trinken, was denkt ihr, wie es dem geht, wenn er umsteigt auf gesunde Nahrung? Das dauert ein bisschen, bis ihm wieder Schwarzbrot und Wasser schmeckt. Das Fleisch streitet gegen den Geist. Gib deinem Geist Zeit, das Fleisch unter sich zu bringen. Vielleicht sagst du aber auch, irgendwie verstehe ich das nicht so von selbst. Wenn ich Bibel lese, dann dann nehme ich da irgendwie nichts mit. Das gibt mir nichts. Vor allem das Alte Testament. Ich meine, Jesus mag es hier zitieren und sagt, das ist ganz wichtig, aber ich lese das und was geht mich das an, was da in Israel passiert und was der David macht und der Samuel? Ich denke, das Erste, was wir bedenken müssen, ist, wir müssen immer Gott um Weisheit bitten, wenn wir Bibel lesen, denn nur er kann uns sein Wort aufschließen. Und das Zweite ist, Menschen, die viel in der Bibel lesen, bekommen ein sicheres Gefühl dafür, wie Gott ist. Sie lesen, wie er mit Israel handelte und wie er auf diese Person reagierte und was er mit dieser tat und wie er in der frühen Kirche wirkte. Und sie kriegen ganz unmerklich eine Theologie, ja, ein Gefühl dafür, wie diese unsichtbare, unantastbare Person Gott eigentlich ist. Sie wissen, wie er tickt, weil sie von ihm lesen und über ihn lesen. Der dritte Tipp, den ich dir geben will, wenn du sagst, ah, will ich gerne, aber ich verstehe das irgendwie nicht, ist, du bist ja nicht alleine auf der Welt. Du hast Eltern, die sich freuen bestimmt, wenn du zu ihnen sagst, ich habe was gelesen, was ich nicht verstanden habe. Könnt ihr mir helfen? Du hast auch Menschen in der Gemeinde, die es dir gerne erklären. Versuche es nicht alles selber machen zu müssen. Ich fände es so schön, wenn wir nach dem Gottesdienst zum Beispiel uns über unser Bibellesen in der Woche austauschen, was uns erfreut hat, was uns herausgefordert hat, auch was wir nicht verstanden haben und einfach mal fragen, hey, liebe Geschwister, habt ihr eine Idee, was das heißen soll? Habt ihr das schon mal gelesen? Ich fände es so toll und wenn du den Mut hättest, damit anzufangen, dann wärst du für uns alle ein Vorbild. Wirklich, ich meine das ernst. So möchte ich dich erinnern, ein gesunder Christ braucht geistliche Speise und zwar täglich, zumindest einen festen Tag, eine feste Zeit am Tag, wo du in der Schrift liest und sei es nur ein Kapitel. Das muss eine feste Gewohnheit sein. Und am besten auch als ganze Familie, zum Beispiel nach dem Essen oder am Abend in der Familienandacht. Psalm 1 sagt, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Dieser Baum ist ein Bild für ein Leben, das gelingt, für ein Leben, das funktioniert, für ein glückliches Leben. Willst du so ein Leben haben, weil du Gottes Geboten folgst, Gottes Wort folgst, seinem Weg folgst für dich, dann mach Gottes Wort zu deiner Freude. Das ist kein Gebot, das dich knechten soll, sondern eine Wahrheit, die dich freimachen soll, Gottes Segen zu empfangen, ihn zu erkennen und nicht abzugleiten in einen falschen Gottesdienst, der sich vielleicht für dich richtig anfühlt, aber wo Gott dir irgendwann sagt, hast du nie gelesen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, schließt Jesus seine Diskussion über die Sabbatfrage mit den Versen 27 und 28, die ich in der nächsten Predigt gesondert mit einer thematischen Predigt zur Sabbatfrage aufgreifen möchte. Deswegen lass mich hier ein Fazit ziehen. Was ist wichtig in diesem Text? Ich denke zwei Punkte. Erstens, Gottes Gebote sind nicht da, Menschen zu knechten. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, weil unser Fleisch gegen sie rebelliert. Unser Fleisch will das alles nicht haben, will von Gott nichts wissen. Aber diese Gebote sind uns gegeben für uns, nicht gegen uns, sondern für uns. Und wie wir erkennen, wie wir vor Gott in dieser Freiheit und Freude leben, in wahrem Gottesdienst und nicht in irgendwelchen Aberglauben oder in irgendwelchen Dingen, die sich unser eigenes Herz ausdenkt. Dafür brauchen wir die Schrift. Christus verweist auf sie, auch wenn er sich hinstellen hätte können und sagen können, so wie ich sage, so ist es nun mal. Er verweist auf die Schrift und wir sollten dahin gehen und darin forschen und erkennen, wer Gott ist und was er von uns fordert. Amen. So lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich und möchten dich bitten, mache deine Wege, deine Gebote, deine Weisungen für uns zur Herzensfreude, zur sicheren Gewissheit, dass du für uns bist und nicht gegen uns, dass die Freude an dir dein Wille ist und dein Gebot ist auch an uns. Wir bitten dich gerade für diejenigen unter uns, die in der Schriftlesung noch wachsen müssen, die sagen, ich ringe damit und ich möchte auch mehr in der Bibel lesen und eine Zeit dafür finden. Ich bitte dich, Herr, inständig für sie, dass du ihnen hilfst, auftust die Augen und zeigst ihnen die Wunder deines Gesetzes. Darum bitten wir dich von Herzen. Segne uns alle, Herr, indem wir nah bei deinem Wort bleiben. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch singen das Lied 75, Danket dem Herrn. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.